And she, because she's doing reporting on human rights, the government puts her under this program, the Protection of Journalists Program, or the Journalist Safety Program. Note to self, if you ever get asked to be in a journalist safety program, say no. Yeah, because it means the opposite. It's like my exciting tales. So she, I don't even know if she had a choice, she gets put in the journalist safety program by the Colombian Ministry of, you want the official name? Ministry of Assholes. It has an A in it, but I couldn't look. There's a clock in the way.
Comport Nummer 194. iPad. iPad you not. Hallo und herzlich willkommen zum 194. iPad Comport, den ich am heutigen Freitag, dem 29. Januar 2010, auch bekannt als 2010, aufgenommen habe. Es fing so angenehm an und jetzt hat es angefangen zu schneien. Jetzt finde ich das nicht mehr angenehm, das Wetter. Deswegen habe ich jetzt auch die sprechende Uhr gerade in der Jacke verstaut und lasse sie auch da. Das Intro ist wie das Intro in der letzten Woche aus Bicycle Marks Vortrag vom 26. Chaos Communication Kongress geklaut. Ich habe ja gesagt, ich habe da noch ein paar von. Ja, auch da höre ich mich immer noch durch die Liste. Was es dann heute aber gibt, inhaltlich, ist das gewohnte Dreierpaket aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech und Space, enthält Meldungen von einer Tablette. Letzteres. Also nicht der Space, sondern die Tech vor allem. Was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 2. Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der erstmal ein paar Meldungen drin sind, die es nicht mehr in den ersten Teil geschafft haben. Die TSA dreht dann auch mal wieder am Zeiger. Dann gibt es die nackten Scanner. Und auch hier mehr. Kalik, ich hoffe mal, ich bin noch vor dem Ring. Partly sunnige, chillige Greetings, die entweder bei 1 oder 0 Grad stattfinden. Und entweder minus 6 oder minus 3 Grad. Gefühlte Temperatur ergeben, der Wind macht irgendwas zwischen 15 und 30 oder 19 km/h aus dem Southwest. Ja. Niederschlag ist bisher hier noch keiner zu sehen. Was nicht wirklich irgendetwas aussagt, außer dass ich im Moment hier noch keinen Niederschlag sehe. Dass aber es Vorhersagen gibt, die sagen, der ist gleich da. Ich hoffe mal, das überlegte sich noch anders. So, da bin ich dann wieder. Weil wenn ich das nicht sage, dann bin ich ja nicht da. Und da hätte ich als erstes mal ein paar Meldungen, die es nicht mehr ganz in den letzten Teil reingeschafft haben. Als wir da hätten, Gerhard Baum hat für eine neue Protestbewegung für den Datenschutz in Deutschland geworben. Meint in einem Gastbeitrag für den Föbut, dass er für eine Datenschutzbewegung nach dem Vorbild der erfolgreichen Umweltbewegung plädiert und kritisiert dann auch die Datenschutzpolitik der Schwarz-Geld-Koalition, die jetzt die Arbeitnehmerdatenbank ELENA zugelassen hat. Das ELENA-Verfahren, elektronischer Entgeltnachweis, war schon von der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder gestartet worden, damals noch als Jobcard. Dann ist die Karte irgendwann weg gewesen, aber das Ding haben sie trotzdem weitergemacht und Ergebnis jetzt ist die elendige Datensammlung. Und dann meint er, wir müssen zur Selbstverteidigung übergehen. Auch jede neue technische Maßnahme, wie zum Beispiel der Körperscanner, Nacktscanner ist der Begriff, Körperscanner ist das Neusprech dafür, werde ohne große Überlegungen als Sicherheitsgewinn erwogen, obwohl nicht abzusehen sei, wie die damit verbundenen offenen Fragen beantwortet werden. Eines ist dabei laut Baum jedoch vorauszusehen, wir werden hier erneut über den Tisch gezogen. Wo er recht hat. Baum gehört zu den Kritikern hinter der Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung. Union und FDP haben die Vorratsdatenspeicherung im Koalitionsvertrag zwar ausgesetzt, aber zur Abwehr einer konkreten Gefahr für Leib, Leben und Freiheit können die Daten weiter genutzt werden. Was ja bekanntlich genau das ist, was die einstweiligen Anordnungen des Bundesverfassungsgerichts ohnehin schon besagen. Oder anders ausgedrückt, die Koalition hatte sich ja an der Stelle auf gar nichts geeinigt. Da hätten sie im Prinzip auch eine leere Seite reinlegen können an der Stelle, dass er den gleichen Effekt gehabt. Aber ja. So. Dann gibt es noch eine Kieler Wahländerung. In Husum musste nämlich nochmal nachgezählt werden. Und turns out, da haben die Linken zusätzliche, ich glaube 32 waren es, Stimmen bekommen. Aufgefallen ist das Ganze ja nur dadurch, dass mit der Bundestagswahl gleichzeitig die Linken sich gefragt haben, warum haben wir eigentlich bei der Bundestagswahl so signifikant viel mehr Stimmen in diesem einen Wahlkreis als bei der Landtagswahl. Da haben sie nachzählen lassen und es sind Stimmen für die Linken aufgetaucht, wo der geneigte Zugucker sich fragt, wo die sich denn versteckt hatten. Aber ja, und das Ergebnis der ganzen Veranstaltung hat dann sogar Auswirkungen bis in den Landtag rein, weil nämlich die FDP mit den neuen Stimmen einen Platz verliert, die Linken einen Platz hinzugewinnen, was effektiv heißt, der Vorsprung der schwarz-gelben Schleswig-Holsteiner Koalition ist plötzlich nur noch eine Stimme. Huch! Na, und es wirft halt alles die Frage auf, wo ist die eine Stimme, wo sind die Stimmen für die Linken denn in der Zwischenzeit gewesen? Na, warum braucht man eine zweite Wahl, die zeitgleich in derselben Gegend stattfindet, um rauszufinden, dass es irgendwie das Wahlergebnis nicht stimmen kann? Das wundert mich schon ein bisschen. Aber ja. So, und dann gab es da noch den Hartz-Fuck-up, oder was heißt gab, die Kindergelderhöhung soll ja bekanntlich nicht an Hartz-IV-Empfänger gezahlt werden. Beziehungsweise gezahlt werden schon, aber dann kriegen sie gleichzeitig die 20 Euro mehr Geld weniger von der Behörde, was effektiv heißt, sie kriegen also praktisch überhaupt kein Geld mehr. Und da war irgendwie die Regierung nicht in der Lage, das halt in einem Schwung zu erledigen, was effektiv heißt, es gab sowohl auf der einen Seite die 20 Euro mehr in Sachen Kindergeld, als auch noch denselben Geldbetrag als Hartz IV. So, und weil das ja nun nicht geht, hat die Regierung beschlossen, dass sie doch bitte 20 Euro zurückhaben will. Na, weil die Regierung ist ja so arm. Die kann es sich ja nicht leisten, dass die Leute, die kein Geld haben, mehr Geld bekommen. Ja, das geht ja nicht. Dieser bürokratische Aufwand entsteht dann übrigens im Zusammenhang mit der Erhöhung des Kindergeldes zum 1. Januar 2010. Einen entsprechenden Bericht der Süddeutschen Zeitung vom Samstag bestätigte am Freitag ein Sprecher der Bundesagentur für Arbeit. Die Bundesregierung habe versäumt, das Sozialrecht anzupassen, schreibt das Blatt. SZ-Angaben, wonach mehrere hunderttausend Hartz-IV-Empfänger davon betroffen sind, konnte der Sprecher nicht bestätigen. Natürlich nicht. Also habe ich aus der Frankfurter Rundschau geklaut, die Meldung. Er räumte aber ein, dass mit der Rückforderungen verbundene Aufwand sei immens. Die Familien erhielten nun jeweils einen Rückforderungsbescheid über jeweils 20 Euro pro Kind. Der große bürokratische Aufwand ist nach Angaben eines BA-Sprechers auf eine geänderte Praxis der Bundesregierung zurückzuführen. Bei der Kindergelderhöhung im Januar 2009, habe das Bundesarbeitsministerium noch eine Übergangslösung zugelassen. Es sei für 1 bis 3 Monate akzeptiert worden, dass Hartz-IV-Empfänger mehr als das ihnen zustehende Sozialgeld für ihre Kinder erhielten. In diesem Jahr habe die Bundesregierung hingegen auf den Stichtag 1. Januar bestanden. Ne, weil es ja nicht angeht, dass mal für 1 oder 2 Monate die Leute tatsächlich irgendwie mehr Geld in der Tasche haben. Das geht ja gar nicht. Ne, das würde ja das Wachstum nicht beschleunigen, weil das Geld würden sie ja glatt ausgeben für Dinge. Für Dinge, die nicht zum absoluten Lebensminimum notwendig sind. Sag mal. Na? Und dann sich aber hinstellen und sagen, ja, wir haben aber den Selbstbehalt erhöht. Nee, ihr seid nicht sozial. Ihr tut noch nicht mal mehr wirklich so. Däh. Betroffen seien vor allem jene Hartz-IV-Empfänger, deren Bescheide noch im Dezember nach alter Rechtslage erstellt worden seien. Dadurch stünden sie nach dem Jahreswechsel vor dem Problem, zu viel Sozialgeld erhalten zu haben. Denn nach dem Willen der Bundesregierung sollen Hartz-IV-Betroffene nicht von der Kindergelderhöhung profitieren. Das erhöhte Kindergeld wird voll auf das Sozialgeld angerechnet. Damit ändere sich unter dem Strich nichts am Einkommen von Hartz-IV-Betroffenen mit Kindern. Na, weil es ja nicht angehen kann, dass Hartz-IV-Bezieher Geld bekommen. Ne, von wegen hier, Kotz hat irgendwie aus seinem Arsch geschwafelt. Ja, Kotz hat aus seinem Arsch geschwafelt, aber das ist das, was die Regierung allgemein will. Ganz offensichtlich ist mir am Samstag in die Finger gefallen. Dann gestern ist mir dann noch eine DPA-Meldung über den Weg gelaufen. Wegen eines Behördenfehlers müssen viele Hartz-IV-Empfänger 20 Euro zurückzahlen und Arbeitsministerin Zensursula von der Leyen will auch nicht darauf verzichten. Das sei auch Geld des Steuerzahlers. So, also jetzt mal, ne, also ich als Steuerzahler sage, mein Interesse daran, Geld aus dem Fenster zu treten, um 20 Euro pro Kind von Leuten einzufordern, die sowieso kein Geld haben, ist nicht vorhanden. Ich habe kein Interesse daran, dass Geld aus dem Fenster getreten wird, um Verwaltungsscheiße zu machen. Verwaltungsscheiße, die denen, die es sowieso nicht haben, noch wieder Geld wegnimmt, was ihnen formal juristisch nicht hätte zustehen sollen, bloß weil die Regierung zu blöd war, zu akzeptieren, dass man dann halt denen gleich auch weniger Geld gibt. Wenn die Regierung zu doof dafür ist, dann ist die Regierung einfach zu doof dafür. Da interessiert das mich ein Feuchtes gar nicht. Mit diesem Verwaltungsaufwand wird jetzt nämlich Verwaltungsgeld aus dem Fenster getreten. Dann könnt ihr euch drauf verlassen, das wird nicht die Summe von was es auch immer dann am Ende an Gesamtbetrag sein mag, an Einnahmen wieder verbuchen können, sondern sie werden Geld aus dem Fenster getreten haben. Unnötig, weil sie zu doof waren. Na, ist noch die Frage, kann man dafür irgendjemanden haftbar machen? Frau Zensursula zum Beispiel. Also auf jeden Fall, das sei auch Geld des Steuerzahlers, das zu viel ausgezahlt worden ist. Und das müsse wieder zurückgeholt werden, sagte sie in Berlin. Die nordrhein-westfälische SPD-Chefin Hannelore Kraft fordert hingegen, die Rückzahlung zu stoppen. Dies lohne sich wegen des bürokratischen Aufwands nicht, sagte sie der Blöd. Wir haben jetzt übrigens 11 Uhr. Na, da hat die Frau ausnahmsweise mal recht. Aber hey, so, dann gab es da auch noch die Meldung, der Steinbach-Kompromiss, ja, sag ich ja, der wurde abgelehnt, weil deren Vorschlag war ja so frei nach dem Motto, na gut, ich bestehe nicht darauf, dass ich einen Platz in der Stiftung haben will, wenn ihr dafür nicht mehr kontrolliert. Die Kontrolle der Bundesregierung war aber das Einzige, was die Dumpfkuh daran gehindert hat, einen Platz da zu bekommen. Ich mag meine Pausetaste. Wo war ich? Achso, der Steinbach-Kompromiss, Anführungszeichen-Vorschlag, den hat die Regierung jetzt irgendwie abgelehnt. Wegen, weil wollen sie dann doch nicht. Auf die Frage, ob der Bund seinen Einfluss behalten wolle, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder der Rheinischen Post. Richtig. Kauder kündigte eine Lösung der Frage bis Anfang nächster Woche an. Danach werde man das Gespräch mit Frau Steinbach suchen. Na, Frau Steinbach, deren vertriebenen Hintergrund darin besteht, dass ihr Vater gerade mal als was Wehrmacht? Also auf jeden Fall als Nazi-Soldat in Polen war, als der Krieg zu Ende war und deswegen da weg musste. Na, da ist überhaupt nichts klassisch vertrieben, so von wegen, ja, die haben da Jahrtausende lang gewohnt und jetzt mussten sie da weg. Da gibt's Leute, bei denen ich noch eher verstehen kann, dass die ein Problem damit hatten. Aber ja, unter der Federführung von Kulturstaatsminister Bernd Neumann, CDU, auch bekannt als Blubmann, wird weiter nach einer Lösung der festgefahrenen Situation gesucht. Na, die Lösung besteht darin, dass die Frau einfach abgeschaltet wird. Ne? 3 Strikes und sie ist raus. Die 3 Strikes, die lassen sich doch im Zweifelsfall sauber herleiten. Da muss man doch jetzt nicht neue 3 Strikes abwarten, oder? Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages kam zu dem Ergebnis, dass die Bundesregierung eine Bestellung Steinbachs aus außenpolitischen Gründen ablehnen darf. Dies war zuletzt von Staatsrechtlern bestritten worden. Das ist eine Meldung, die ich mir am Samstag einfach mal aufgeschrieben habe. So, und dann gibt es da auch noch wieder einen TS-Aggressivfall. Die TSA hat in den USA auch mal wieder am Zeiger gedreht. Und zwar dieses Mal in Detroit am Flughafen. Oder sie wollte nach Detroit zurückfliegen und da hat ein TSA-Volltrottel ihr einfach mal ein durchsichtiges Beutelchen mit irgendwas weißem Pulverigen in ihren Rucksack verfrachtet und das dann rein zufällig bei der Kontrolle auch gefunden und sie gefragt so, was ist denn dies? Und sie so, Stammel, das kommt nicht von mir, da muss mir wohl jemand was untergejubelt haben, weil es kam ja nicht von ihr, das hat er ihr da reingejubelt. Und hat er dann irgendwie eine Weile gebraucht, bis er ihr dann verraten hat, dass er das da reingejubelt hat. Na, ich meine, immerhin, er hat das Zeug noch wiedergefunden, im Gegensatz zu Slowakei, wo die Bomben dann halt nicht gefunden werden. Wo man dann halt auch mal mit einer Bombe im Gepäck in den Flieger reinklettert, weil man nicht weiß, dass man eine Bombe im Gepäck hat. Oder was das doch gleich noch war. Also die Erklärung, die sie sich dann zusammengereimt hat, ja, die Substanz wäre untergeschoben worden. Der TSE-Fuzzi, der wollte sie aber gar nicht in den Knast bringen, sondern nur seinem Übermut freien Lauf lassen oder auf eine nicht ganz passende Weise Kontakt zu ihr aufnehmen. In jedem Fall grinste er sie an und teilte ihr mit, dass er nur Spaß gemacht habe. Die Frau hatte dann nicht nur das Glück, dass ihr Vater Anwalt ist, sondern auch, dass der Vorfall von anderen Reisenden beobachtet wurde, darunter eine Dame aus Colorado, die sich als Zeugin zur Verfügung stellte, nachdem sich die geschockte Studentin an die TSA wandte, versuchte die Behörde zuerst, den Vorfall herunterzuspielen und erklärte lediglich, dass der für den Scherz missbrauchte Plastikbeutel zur Ausbildung von Kontrolleuren verwendet werde. Aus Datenschutzgründen dürfe man über den scherzenden Mitarbeiter keine Auskünfte geben. Was ist denn das für eine Scheiße? Na, aus Datenschutzgründen darf man über die Pfeife da keine Auskünfte... Nee, sorry, Leute. Der kriegt jetzt ein zweites Arschloch. Beziehungsweise ein drittes, weil er ist ja schon das zweite. Na, und, er würde sein Verhalten, das man als unangemessen und unprofessionell einstufe, jedoch bedauern und von der TSA disziplinarisch belangt werden. Erst nachdem der Vorfall eine gewisse Medienpräsenz erreicht hatte, gab die Behörde bekannt, dass das Arbeitsverhältnis mit dem Mitarbeiter beendet sei. Ach, man muss den also nur mit Schwung in den Arsch treten, bis ihnen auffällt, dass das übrigens eine dumme Idee ist, so Pfeifen weiter zu beschäftigen. Na, I am God, I am in charge, ist er bestimmt auch noch beschäftigt. Aber ja. Habe ich mir einfach mal am Samstag von Telepolis geklaut. So, dann gab es am Wochenende auch die Meldung, Lavo hört auf. Lafontaine hat verkündet, er will nicht mehr. Gibt seinen Parteivorsitz und das Bundestagsmandat ab. Als Begründung nannte er gesundheitliche Gründe. Und das Interessante in den diversen Meldungen, die sich damit befasst haben, war, dass sie alle darauf bestanden haben, ja, es habe ja nur gesundheitliche Gründe und mit den Querelen in der Partei habe es ja nichts zu tun. Na, im Zweifelsfall hat er aber gesagt, ich gebe hier zurück und zwar hat das nur mit dem Krebs zu tun, der mir da kürzlich operativ entfernt wurde. Na, aber hey, so werden auch in den Nachrichten noch wieder, wird in den Nachrichten auch wieder Spin untergebracht. Das ist eine Meldung, die ich mir Samstag aufgeschrieben habe. So, auch Samstag habe ich mir aus dem Heiser-Ticker rausgeklaut. Der Papst will übrigens das Internet bekehren. Papst Benedikt XVI hat in seiner Botschaft zum nächsten Mediensonntag für eine stärkere Nutzung des Internets zur Verbreitung des christlichen Glaubens ausgesprochen. Hat sich ausgesprochen, aber ja. Das Internet böte seelsorgerisch unbegrenzte Perspektiven und sollte wegen seines beträchtlichen Einflusses künftig von katholischen Geistlichen für eine neue Epoche der Glaubensverkündung genutzt werden. Priester sollten Blogs und Online-Videos zur Evangelisierung und zur Katechese einsetzen, um ihrer Leitungsfunktion auch in den Gemeinden der digitalen Welt nachzukommen. Je mehr die modernen Technologien immer intensivere Verbindungen schaffen und die digitale Welt ihre Grenzen ausdehnt, desto mehr wird der Priester gefordert sein, sich seelsorgerisch damit zu befassen und das eigene Engagement zu steigern, um die Medien in den Dienst des Wortes zu stellen, erklärte der Papst. Besondere Aufmerksamkeit sollen die Geistlichen auf Un- und Andersgläubige richten. Der Papst verglich das Internet mit dem Vorhof der Heiden des Jerusalemer Tempels, der denjenigen Raum böte, denen Gott noch ein Unbekannter sei. Also fürs Protokoll, ich will nicht bekehrt werden. Könnt ihr euch gleich klemmen, wenn da irgendwie so eine Pfeife irgendwo in meiner Nähe aufschlägt, werde ich aggressiv. Lasst es. Die Aufgabe der Priester sei es, das Web zu einem Haus des Gebetes für alle Völker auszubauen, so wie es dem Propheten Jesaja vorschwebte. Doch die vielfältigen Menüoptionen brächten die Gefahr mit sich, dass der Gebrauch der Medien hauptsächlich von dem reinen Bedürfnis bestimmt wird, präsent zu sein, und das Web irrigerweise nur als einzunehmender Raum angesehen wird. Das Internet ist übrigens kein Raum und es ist nur, um es nochmal fürs Protokoll definiert zu haben, auch nicht rechtsfrei. Religionsfrei muss es von mir aus auch nicht sein, aber ich möchte nicht bekehrt werden. So, da hinten wuselt schon wieder ein Hund. Es sei deshalb die Aufgabe des Priesters, dem ununterbrochenen Kommunikationsstrom des Internets eine Seele zu geben. Der 44. katholische Welttag der sozialen Kommunikationsmittel findet am Sonntag, dem 16. Mai statt. In Deutschland wird er unter dem Motto »Der Priester und die Seelsorge in der digitalen Welt« die neuen Medien im Dienste des Wortes am 12. September begangen. Hä? Wieso wird der 16. Mai am 12. September begangen? Muss ich nicht verstehen. Die Frage an der ganzen Geschichte ist, ob dem Herrn Papst auch immer noch bewusst ist, dass übrigens in letzter Zeit vermehrt bekannt wurde, dass sich katholische Geistliche an Kindern in großem Stil vergangen haben. Heißt die Aussage, sie sollen auch das Internet benutzen, dass sie dann auch künftig Kinderpornos verbreiten. Ja, aber hey. Schwafble will übrigens die Banken jetzt auch an den Kosten der Krise beteiligen, hat er zumindest mal verkündet. Im Streit um Börsensteuern und Sanktionen für die Banken will Finanzminister Wolfgang Schäuble jetzt einlenken. Er wolle den Finanzsektor angemessen an den Kosten dieser und auch künftiger Finanzkrisen beteiligen, sagte er zumindest der Welt am Sonntag, die dann im Zweifelsfall auch nicht nachgefragt haben, was er denn nun eigentlich meint, weil, Welt, Springer Verlag, keine weiteren Fragen. Im Frühjahr werde er zu einer hochrangigen internationalen Finanzmarktkonferenz nach Berlin einladen. Schäuble begrüßte die jüngsten Regulierungsideen von US-Präsident Barack Obama. Damit sei die Chance für eine gemeinsame Lösung deutlich größer geworden. Die müssen doch nur genug spenden, mal ganz davon abgesehen. Kann ich mich irgendwie dumpf entsinnen, dass das auch schon etwas über ein Jahr her ist, dass Merkel auch schon verkündet hatte, so etwas darf es nicht nochmal geben. Und was ist danach passiert? Gar nichts. Na, das ständige Geschwalle von wegen, ja, man müsse ja mal was tun. Ja, dann tut doch mal was, ihr Pfeifen. So, und die FDP will übrigens völlig überhaupt nicht käuflich sein. FDP und CDU haben nämlich jeden Zusammenhang von Parteispenden aus der Wirtschaft und ihren politischen Entscheidungen nachdrücklich bestritten, schreibt die Süddeutsche. Wir machen Politik nicht abhängig von Spenden, sagte FDP-Sprecher Wulf Oehme am Samstag der Nachrichtenagentur DAPD. Der Spiegel schrieb, die Liberalen hätten wenige Wochen nach einem von SolarWorld-Chef Frank Asbeck mitorganisierten Spendenabendessen im September ihre Haltung in der Solarpolitik geändert. Ne, weil die Solarförderung wurde jetzt auch mal ganz nebenbei ein bisschen gekappt. Wegen, weil, reiner Zufall. In den Koalitionsverhandlungen hätten die Unterhändler von Union und FDP die staatliche Förderung von Photovoltaikanlagen um mindestens 30% einschränken wollen, berichtet das Nachrichtenmagazin. Im Koalitionsvertrag wurde dann jedoch lediglich vereinbart, in den Dialog mit der Solarbranche und Verbraucherorganisationen zu treten, mit welchen Anpassungen kurzfristig Überförderungen bei der Photovoltaik vermieden werden können. Inzwischen hat die Bundesregierung angekündigt, die Fördermittel für Solarstrom in diesem Jahr um weitere 15% zu kürzen. FDP-Sprecher Oehme verwahrte sich gegen den Eindruck, es gebe einen Zusammenhang zwischen dem Fundraising-Dinner am 12. September in Bonn und politischen Positionen seiner Partei. Er wies zudem darauf hin, dass keine Einzelspende an jenem Abend über der Grenze von 50.000 Euro gelegen habe. Ja, ne? I see a pattern. Wie wär's damit? Sie haben 3 Spenden in Höhe von 49.999 Euro bekommen? Captain Obvious. Mal ganz davon abgesehen, an dem Abend, ja, ein Tag früher, ein Tag später fällt nicht auf, wobei ein Tag später natürlich einfacher ist. Gelegen habe, ab der diese Zuwendungen umgehend angezeigt werden müssen. Auf der Homepage der Liberalen heißt es, bei dem Abendessen im alten Wasserwerk in Bonn sei eine Rekordsumme zusammengekommen. Aber eben nicht aus Einzelspenden. Dehä. Entrüstung auf beiden Seiten. Bereits vor einigen Tagen hatte Parteichef Guido Westerwave nach dem Bekanntwerden der Spende einer Hotelkette betont, die FDP ist nicht käuflich, wegen weil Punkt. Spende von BMW-Großaktionären nach Bundestagswahl. Laut Spiegel spendeten übrigens dann auch noch wenige Tage nach der Bundestagswahl 3 Mitglieder der Familie Quandt-Klatten insgesamt 450.000 Euro. Noch vor der Veröffentlichung der Spende der BMW-Großaktionäre hätten Union und FDP einen neuen Rabatt bei der Besteuerung von Jahreswagen für Mitarbeiter und ebenso einen weiteren Steuerrabatt für die Privatnutzung von Firmenwagen vereinbart. Aber die Parteien sind natürlich nicht käuflich. Na, I see a pattern emerging. Wie wär's mal, wenn Guido seine Behauptungen auch mal beweisen würde? Indem er nämlich mal zeigen würde, hier haben wir eine Spende von Firmen erhalten und haben dann etwas getan, was diese Firmen überhaupt nie wollten. So, und zwar was denen dann wirklich entgegengehandelt hat. Aber das wird er nicht beweisen können, weil so etwas nicht vorkommt, behaupte ich jetzt mal. Der Parteienrechtler Martin Morlock sagte dem Nachrichtenmagazin, gerade in solchen Fällen zeigt sich, dass die Veröffentlichung von Großspenden nicht erst nach mehreren Wochen erfolgen darf. Eine CDU-Sprecherin versicherte auf Anfrage, die Partei treffe ihre politischen Entscheidungen völlig unabhängig von Spenden. Nee, klar. Nach der umstrittenen Steuersenkung für die Hotelbranche forderte die SPD eine rechtliche Überprüfung der Parteispenden eines Hoteliers. Der Bundestagspräsident muss juristische Schritte gegen die FDP und die CSU prüfen, sagte Parteichef Sigmar Gabriel dem Hamburger Abendblatt. Ja, nur dass die Spenden also zumindest auf den ersten Blick nicht formal angreifbar aussehen. Ne, weil sonst hätte er ja schon mal ein bisschen konkreter was aus dem Gepäck geholt. Die FDP habe damit gegen das Parteiengesetz verstoßen. Die zeitliche Nähe der Millionenspenden zu einer Entscheidung sei auffällig. Gabriel forderte zudem FDP und CSU auf, die Spenden zurückzuzahlen. Auf welcher Rechtsgrundlage? Gibt's keine? Ja gut, dann kann er sich das eigentlich klemmen. Blub. Aber hey. Gab's am Sonntag, habe ich mir hier reinkopiert. Dann hat Rösler noch verkündet, er will die Kosten im Gesundheitssystem senken. Gesundheitsminister Philipp Rösler will noch in diesem Jahr versuchen, die Kosten im System zu senken. Wir werden uns die Ausgabenseite sehr genau anschauen, sagte Rösler dem Magazin The Mirror, der Spiegel. Handlungsbedarf sieht Rösler zum einen bei den Arzneimittelpreisen. Bei jedem Medikament müsse genau geschaut werden, ob Kosten und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Viele Krankenkassen haben finanzielle Probleme. Es wird erwartet, dass morgen mehrere von ihnen Zusatzbeiträge ankündigen werden, eine Meldung vom Sonntag. Na, die Pharmafia muss eigentlich auch nur Geld auf den Tisch legen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich irgendwo aus irgendwelchen Krankenkassenverlautbarungen auch schon gelesen habe, dass die sich übrigens wünschen würden, dass da nur die ermäßigte Mehrwertsteuer drauf anfallen würde. Das würde nämlich die Kosten plötzlich auch signifikant senken. Und wenn man den Hoteliers doch schon Geld in den Arsch blasen kann, kann man das bei der Krankenversicherung eigentlich auch mal versuchen. Nur, dass das die gesetzlichen Kassen wären und daran hat ja Rösler kein Interesse. Na? So, dann gibt's da noch was zu den nackten Scannern. Die tun nämlich doch nicht. Die Praxistests bei der Forschungs- und Erprobungsstelle der Bundespolizei in Lübeck hätten nämlich laut Heise gezeigt, dass Sprengstoff nicht immer gefunden werde. Deshalb werde sich die Einführung von Body-Scannern voraussichtlich um ein Jahr verzögern, meldet Spon. Der für 2010 geplante Einsatz der auch als Nacktscanner bekannten Geräte in Deutschlands Flughäfen verzögere sich, weil es bei Versuchen zum Teil gelungen sei, Sprengstoff unerkannt durch die Kontrolle zu bringen. Ja, siehe Gruber. No? Zudem sei bislang ungeklärt, ob die Strahlung der umstrittenen Ganzkörperscanner für Fluggäste und Bedienpersonal gesundheitliche Schäden verursachen könne. Wie wäre es denn damit? Erklärt erstmal ab, wie das Ding gesundheitlich aussieht und dann gucken wir uns mal den Rest an. Na, weil, wenn hier Schwafboch noch weiter rumboseln will, kann er sich ja mal in eine Röntgenanlage stellen. Für, sagen wir mal, 3 Stunden harte Röntgenstrahlung. Ich vermute mal, danach ist er tot. Hoffe ich. Wenn nicht, dann, Pflegegeld kriegt der nicht. Ist der nicht privatversichert? Im Bundesministerium des Innern werde auch über den Standort der Kontrolle neu nachgedacht. Um Pannen wie in der vergangenen Woche in München zu vermeiden, bei der ein Fluggast einen Sprengstoffalarm auslöste und trotzdem in den Gartebereich gelangte, erwäge das Ministerium nun, die Massenabfertigung in vielen deutschen Airports zu entzerren und die Sicherheitschecks in die Nähe der Flugsteige zu verlegen. Ist ja eine ganz nette Idee, aber dann brauchen sie noch mehr Scanner. Was natürlich die Scanner-Mafia dann, also die Firmen, die die Dinger verkaufen, freuen wird. Aber ja. Zur Meinungsbildung bei den Politikern der Regierungsparteien könnte eine von Markus Lanz moderierte Fernsehsendung im ZDF beigetragen haben, bei der österreichische Sicherheitsexperte Werner Gruber vorführte, wie man Thermit, Zünder, Feuerzeug und eine Ampulle mit Sprengstoff durch den Bodyscanner schleusen könne. Naja, durch den. Aber ja, da gibt es auch ein Interview mit ihm, das habe ich hier, glaube ich, auch noch irgendwo rumliegen. Ja, da habe ich es doch. Was war das? ORF, war das nicht Future Zone? Die haben ihn jedenfalls gefragt, was er denn als Physiker vom Einsatz von diesen Dingen hält. Ich glaube nicht, dass sie eine sinnvolle Erweiterung der aktuellen Überprüfung am Flughafen bringen werden. Sie sind eine zusätzliche technische Spielerei, die relativ viel kostet, aber die nicht wirklich mehr bringt. Der aktuelle Fall in München, bei dem ein Mann durch die Sicherheitskontrolle gelaufen ist und nicht erwischt wurde, zeigt deutlich, dass selbst die bisherigen Modelle nicht funktionieren. Solange braucht man eigentlich gar nicht darüber reden, neue Geräte anzuschaffen. Bei den Nacktscannern überwiegt also aus ihrer Sicht der Kosten den Nutzenfaktor. Ja, so kann man das formulieren. Ein einziger Nacktscanner kostet etwa 150.000 Euro. Zweitens, die Passagiere brauchen etwa die doppelte bis dreifache Zeit, bis sie abgefertigt werden können. Das ist unpraktisch und unangenehm. Drittens, Nacktscanner lassen sich ohne weiteres austricksen. Selbst wenn die Sicherheitslage im Flugzeug einmal ausreichend wäre, würden Terroristen die Tatortlage verändern und auf Bahnhöfe oder Einkaufszentren ausweichen. Etwas, was Bruce Schneier auch schon seit geraumer Weile sagt, wo ich ja dann auch immer drauf springe. Aber ja. Sie haben vor kurzem demonstriert, wie einfach man Nacktscanner austricksen kann. Dabei hat es sich um den Through Vision der Serie T-8000 gehandelt. Das ist ein Passivscanner, der nur auf die natürliche Wärme- und Terahertzabstrahlung des menschlichen Körpers zurückgreift. Damit lässt sich ein Abbild der Körperkonturen ohne anatomische Details erzeugen. Vor allem das Thermit, also die chemische Substanz und das Schweizer Messer, hätten dem Scanner aber auf jeden Fall erkennen müssen. Hat er aber nicht. Will heißen, selbst Dinge, die er hätte finden müssen, hat er nicht gefunden. Das ist das Interessante, was ich jetzt hier so als Takeaway aus dem Interview noch mitnehme. Den Zünder haben sie im Mund transportiert. Dieser kann von Körperscannern nicht erfasst werden. Ist es so gesehen eigentlich ausreichend, wenn man Mund- und Hautfalten zur Verfügung hat, um gewisse Substanzen zu transportieren? Als Terrorist kann man damit gediegen arbeiten. Sie brauchen ungefähr eine Sprengstoffmenge in der Größenordnung eines Feuerzeugs, um zu ermöglichen, dass dieses mit Garantie nicht mehr landet. Das Feuerzeug? Ich vermute mal, er meint das Flugzeug. Aber ja, dazu muss man wahrscheinlich auch kein Physiker sein. Nein, wenn Sie im Internet nach Sprengstoffen suchen, finden Sie rasche Bauanleitungen, übrigens auch in Chemiebüchern. In Wahrheit braucht man nur auf die Universitätsbibliothek gehen in den Fachbereich Chemie. Dort findet man zahlreiche Bücher zur Herstellung von Sprengstoff. Die chemische Substanz, die ich verwendet habe, ist kein Sprengstoff, aber sie verbrennt bei einer Hitzeentstehung über 3000 Grad Celsius sehr rasch. Thermit kann man im Drogeriemarkt kaufen. Eine Dose mit 2 Kilogramm kostet etwa 50 Euro, aber es reichen kleine Flaschen mit 20 Millilitern. Hätte derselbe Trick auch bei Aktivscannern funktioniert? Aktivscanner sind viel genauer und detaillierter. Hier hätte man zu anderen Tricks greifen müssen, um diese zu überlisten. Aus technischer Sicht wäre es aber problemlos möglich gewesen. Bei Aktivscannern wird der Körper von einem fokussierten Strahl abgescannt. Das Problem dabei ist, dass die Leute, sobald sie das Wort Strahlung hören, nervös werden, weil sie sofort an Röntgenstrahlen denken. Aber die Geräte sind vor allem wegen der genauen Darstellung des Körpers weniger beliebt. Würde sie es persönlich stören, wenn Sicherheitsmaßnahmen sie nackt sehen? In der Physik gibt es keine Privatsphäre. Mir persönlich wäre es egal, ob mich jemand nackt sieht oder nicht. Bei berühmten Persönlichkeiten wäre es allerdings nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Bilder im Internet auftauchen würden. Sobald die Daten da sind, können sie missbraucht werden und das finde ich nicht gut. Als Physiker kann ich allerdings nur eines ganz klar sagen. Die Scanner werden keinen Mehrwert an Sicherheit bringen und deswegen sind sie unsinnig. Ne, hier Schwafbachs Geblubber. Ja, die bringen keine totale Sicherheit, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auf moderne Technologie verzichten können. Die bringen nichts. Die bringen gar nichts. Geld aus dem Fenster werfen, habt ihr zu viel? Däh. Dass sie in die Privatsphäre auch noch eingreifen, ist ein zusätzliches emotionales Problem. Natürlich muss man auch die Sicht des Überwachungspersonals sehen. Ich glaube nicht, dass es sehr angenehm ist, den ganzen Tag lang nackte Personen anzusehen. Vor allem haben nicht alle eine Modelfigur. Ja. Sie sind außerdem ein starker Gegner des Verbots, bestimmte Mengen an Flüssigkeiten von außerhalb des Duty-Free-Bereichs an Bord zu bringen. Können Sie begründen, warum das Ihrer Meinung nach nicht sinnvoll ist? Bei dem Attentatsversuch in Großbritannien, der als Auslöser für das Verbot gilt, wurde versucht, bestimmte Flüssigkeiten in Shampoo-Flaschen an Bord zu bringen. Aus diesen beiden Flüssigkeiten, Aceton und Wasserstoffperoxid, könnte man den Sprengstoff Apex bauen. Das große Problem dabei ist allerdings, dass allein beim Zusammenmischen der beiden Stoffe nichts passieren würde, da ein Katalysator oder eine Säure fehlt. Erst danach beginnt die Flüssigkeit zu flocken und es bildet sich ein Schaum, bevor das Ganze filtriert wird. Diese weißliche Struktur müsste dann getrocknet werden. Dieser Vorgang dauert etwa 4 bis 5 Stunden. Erst danach erhält man hochexplosive Kristalle. Im Flugzeug wäre sich das alles zeitlich nie ausgegangen. Außerdem funktioniert das nur unter perfekten Laborbedingungen. In einem Flugzeug würde man das niemals zusammenbringen. Aber wie sieht es mit Flüssigsprengstoffen aus, die bereits fertig sind? Davon gibt es 2 Arten, die beide für den Terrorismus nicht geeignet sind, da sie schlagempfindlich sind. Das Flüssigkeitsverbot ist daher praktisch sinnlos. Wenn man Kontrollen macht, müsste man diese außerdem unmittelbar vor dem Flugzeug machen. Ein Sicherheitsbereich mit Infrastruktur ist relativ durchlässig. Da braucht man sich eigentlich nur als Mitarbeiter zu bewerben. Auch das Verbot von Schweizer Messern ist heutzutage nicht mehr zwingend sinnvoll. Heutzutage würden sämtliche Attentäter, die im Flugzeug ein Messer ziehen, sofort von den Passagieren überwältigt. So, und was man denn machen müsste, um die Sicherheit zu erhöhen? Wenn man wirklich mehr Sicherheit haben will, müsste sich jede Person zu 100% nackt ausziehen, in einer Kabine einen bereitgestellten Pyjama anziehen und danach einem Ganzkörperröntgen unterzogen werden. Josef Scheuring, der Chef der Polizeigewerkschaft in Deutschland mit langjähriger Erfahrung im Sicherheitsbereich, hat mir erzählt, dass man es Personen ansieht, ob sie etwas planen. Ein Passagier, der weiß, dass er gerade seinen letzten Kaffee trinkt, verhält sich anders als jemand, der in den Urlaub fährt. Gut geschultes Personal erkennt so etwas. Bevor man in Nacktscanner investiert und in ein Flüssigkeitsverbot, sollte man das Geld daher eher in gut geschultes Sicherheitspersonal investieren. Dem habe ich so nichts hinzuzufügen. Ups, ich überziehe schon wieder. Dann will Guido übrigens auch noch Taliban kaufen. Er will nämlich Taliban-Aussteigern Geld anbieten, damit sie sich von den radikalen Islamisten abwenden. Weil das hat ja mit den Nazis schon so gut funktioniert, dass man die V-Leute jetzt kaufen kann, damit die dann nämlich die NPD finanzieren. Damit also quasi der Staat die NPD finanziert. Na, aber hey, bei der FDP kennt man offensichtlich nichts anderes, schreibt Pfeffer da. Da haben sie eben ihre Bestechungsexperten versammelt und wenn man nur einen Hammer hat, sehen halt alle Probleme wie ein Nagel aus. Und in Großbritannien, da wollen sie jetzt überall Drohnen einsetzen, weil Drohnen sind so wichtig. Und zwar, wie war das, gegen Leute, die Müll wegwerfen, war dann, glaube ich, irgendwie auch eine Erklärung, die ich irgendwo gesehen hatte. Weil Drohnen bringen ja mehr Sicherheit. Okay, 6 Meldungen habe ich noch. Mehr Netto, höhere Beiträge für Millionen Krankenversicherte. Berlin, Millionen Krankenversicherte müssen ab Februar 8 Euro mehr im Monat bezahlen. Mitte der DAK und der KKH-Allianz kündigten erstmals zwei Branchengrößen den Extrabeitrag an. Opposition und Sozialverbände warnen vor neuer Ungerechtigkeit und werfen Gesundheitsminister Philipp Rösler Untätigkeit vor. Der Kassenspitzenverband geht davon aus, dass bis spätestens Anfang 2011 alle Kassen Zusatzbeiträge verlangen werden. Die Kassen müssen in diesem Jahr ein Defizit von rund 4 Milliarden Euro schultern. Na, mehr was vom was? Mehr Nutto vom Bretto? Könnt ihr euch mal komplett knicken. Mal ganz davon abgesehen, dass die ganze Aufregung, die danach entstanden ist, ich nicht nachvollziehen kann, ne? Weil Merkel kritisiert dann nämlich auch die Kassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist verärgert über die gesetzlichen Krankenkassen, die von ihren Versicherten Zusatzbeiträge verlangen wollen. In der Union-Bundestagsfraktion habe sie angekündigt, man werde sich genau anschauen, was die Kassen da machen, berichtet das Handelsblatt. In anderen Fällen wäre das ein Fall für das Kartellamt, habe Merkel gesagt. Die Vorstandschefin der größten deutschen Krankenkasse, Barmer GEK, Birgit Fischer, macht die Politik für die Einführung der Zusatzbeiträge verantwortlich. Genau, die Kassen, die nehmen zu viel Geld. Die sollen gefälligst gar nichts mehr bezahlen. Na, da, wie war das? Letztes Jahr hat der tolle Gesundheitsfonds ein Minus von 7, irgendwas Milliarden gemacht. Und die Regierung bezahlt an Steuern 3,9 Milliarden. So, now you do the maths. Das reicht natürlich nicht. Aber Merkel kann sich jetzt erstmal hinstellen und groß rumblubbern. Hey, Einnahmen 7 Mieser. Ne? Und der Staat fördert mit 3,9 waren es, glaube ich. Also 4 Milliarden. Ne? Danach bleibt nach meiner einfachen Rechenkunst noch irgendwie 2 Milliarden mindestens übrig. Je nachdem, was bei den 7 Milliarden noch hinterm Komma stand. So, und dann fordert sie auch nochmal eine genaue Prüfung der Zusatzbeiträge. Trotz geltender Rechtslage dürften es sich die Kasse nicht einfach damit machen. Ja, glaubt die Frau ernsthaft, dass die Krankenkassenchefs da einfach mal so aus lauter Lust am Geld bekommen den Zusatzbeitrag einführen? Glaubt die das ernsthaft? Weil Gerüchten zufolge sorgen die Zusatzbeiträge vor allem dafür, dass Leute sich ganz intensiv überlegen, ob sie bei der Krankenversicherung noch bleiben wollen. Na, und hier so von wegen hier Kartellamt. Kartellamt würde voraussetzen, dass es einen Wettbewerb gäbe. Die Leistungen sind allerdings dummerweise gesetzlich fixiert und die Beiträge sind, oh Überraschung, seit dem Gesundheitsfonds auch einheitlich. Na, es gibt also dieselben Leistungen bei denselben Preisen. Es gibt keinen Wettbewerb. Und jetzt gibt es da den Zusatzbeitrag, dass da die Kassen sich zusammentun und die gemeinsam ankündigen, kann ich ja irgendwo nachvollziehen. Na, aber hey. Der Begriff, der mir da einfällt bei dem ganzen Geschwalle, ist Pleite. So, und am Montag, 3 Tage vor der Afghanistan-Konferenz, hat das Merkel schon verkündet, dass Deutschland 850 Soldaten mehr zur offensiven Befriedung schicken will. Dienstag meldet dann die DPA, die Regierung plane den Abzug bis 2014. Und 850 mehr Soldaten. Naja, offiziell 500 und 350 in Reserve, also 850 mehr plus, irgendwo gab es dann auch noch einen Topf, der nicht näher benannt ist, der auch noch größer gemacht wird. Aber wir schicken mal bummelig 1000 mehr Leute dahin. So, und die Bahn-Charm-Offensive geht dann nämlich auch weiter. In Königs Wusterhausen hat nämlich trotz Kälte eine Schaffnerin, eine 16-Jährige, aus dem Zug geschmissen, weil sie nämlich 2 Euro nicht dabei hatte für die richtige Fahrkarte. Ein Bahnsprecher bestätigt einen entsprechenden Bericht der Märkischen Allgemeinen. Das Mädchen wollte ein Ticket für 5,10 Euro lösen, die Schaffnerin verlangte aber 7,10 Euro. So viel Geld hatte die Schülerin aber nicht dabei. Zugbegleiterin ließ sich nicht erweichen und warf das Mädchen am späten Dienstagabend irgendwas so bummelig 22 Uhr. Hab ich dann noch irgendwo gelesen, aus der Bahn. Dieses Vorgehen ist völlig inakzeptabel, so der Sprecher. Na, da gab es doch irgendwie vor noch gar nicht allzu langer Zeit doch auch schon wieder so lustige Fälle, wo es dann hieß, ja, aber alle Schaffner hätten die Anweisung, dass sie gefälligst nicht Volljährige nicht aus dem Zug zu werfen haben. Ja, also diese Schaffnerin hatte diese Anweisung offensichtlich nicht gekannt. So, und dann nur noch so als Minimalmeldung von gestern, habe ich aus dem Lore-Blog gefischt. Yunus und Rigo sind freigesprochen worden. Das war die Geschichte, dass da zwei Jungs nach den Krawallen am 1. Mai in Berlin festgenommen worden, weil sie hätten angeblich einen Molotow-Cocktail auf eine Frau geworfen. Das wollen Polizisten gesehen haben, die sie auch nie aus den Augen verloren haben, die gleichzeitig aber genau beschreiben konnten, wie die Frau gebrannt hat. Wo sich der geneigte Zugucker fragt, haben die irgendwie völlig voneinander unabhängig bewegliche Augen oder wie schaffen die es gleichzeitig, die Jungs zu verfolgen und die Frau beim Verbrennen zu beobachten? Na, also, ja. Es ist übrigens auch wieder so ein Freispruch zweiter Klasse. Es gab nicht genügend Beweise, um eine Schuld festzustellen, aber im Wesentlichen, ja. So, dann gibt es einen fixen Blick in die Musikecke, wo der 9. Titel aus dem Album Switch On von All Meadow rumliegt, der den Rob Costlow remixt. Der heißt Respect und ist 3,58 lang. Und danach gibt es dann Oettingers Schwäblisch, was diese Woche ja die Runde gemacht hat. Ich habe es bei YouTube gefunden, geklaut, beziehungsweise ich habe es gefunden bei Indiskretion Ehrensache, der das dann auf YouTube verlinkt hat. Da habe ich es gefunden, habe es da geklaut und da gibt es auch noch eine zweite Rede von Oettinger. Nein, der kann wirklich kein Englisch. Weil die zweite Geschichte, wo er da irgendwie nach seiner Befragung dann den Befragern hohe Kompetenz zugesteht, das ist dann nur noch lustig. So, jetzt habe ich ganz heftig überzogen. Egal, mache ich im nächsten Teil nämlich auch wieder. So, dann sage ich jetzt einfach mal ganz fix danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich vernehmen zu können. Wobei, vernehmen klingt wie Polizeivernehmung. Um mich hören zu können. So, und dann sage ich viel Spaß mit Respect von All Meadow Remixes Rob Costlow und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Englisch wird die Arbeitssprache. Jeder, egal ob er Facharbeiter an der Werkzeugmaschine ist, ob er Geschäftsführer ist, ob er Zahlen oder Anleitungen lesen muss, dass jeder Englisch verstehen und Englisch sprechen können muss.
Esteemed guests, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to Berlin at the 7th annual conference on the renowned Columbia University. We have a saying in Germany, 50% of business is psychology. On the one hand, the crisis revealed that there is a need for more governmental regulation. On the other hand, we have to find a way of drastically limiting the governmental interference into economic activities, since they would otherwise cause a permanent impairment of the growth drivers of a free market economy.
English wird die Arbeitssprache.
In Germany, we try a funds solution on the initiative of the Deutsche Bank in cooperation with other banking groups to prevent the risk of credit crunch. The decisive test we have to pass is still in the future. Every single member state has quite unique its own interests. The patient has survived, which is the most important thing.
English wird die Arbeitssprache.
In my mind, globalization and market economy are indivisible. I consider this to be justifiable. That way, we are accepted and appreciate the decisive and well-coordinated actions. Political crisis management has worked better for the stabilization of the United States of America. I am of the opinion that the immense expansion demand from abroad for capital equipment of essential importance for us is currently visibly increasing. Moreover, the political inhibition level has been lowered when it comes to competition distorting, subsidized and protectionist policies.
English wird die Arbeitssprache.
In Europe, we have the common umbrella of the European Union for this purpose. As you will know, I've been proposed for the new Commissioner of Energy. There are within Europe quite different traditions, but no member state, not even big ones, is capable of creating a complete and autonomous energy supply system. Yes to one umbrella. Liberalization does not work on its own. We need better infrastructure of this kind, integration of the citizens of Europe.
English wird die Arbeitssprache.
We cannot allow that everybody does as he pleases. Thank you for your kind attention. In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.